Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Mittwoch, der 26. März 2025. Willkommen zur 319. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben heute zwei Themen. Das ist einmal der Mar-a-Lago-Akkord, einen Plan von Trump-nahen Kreisen, das Weltwährungssystem umzubauen. Und wir gehen der Frage nach, ob eine Exportnation eine Handelsnation ist. Das ist eine höhere Frage, die wir über Reddit vor einiger Zeit bekommen haben und die wir heute beantworten werden. Bevor wir zu all dem kommen, haben wir nicht nur allgemeine Hinweise, sondern auch noch einen sehr speziellen Hinweis. Denn wie ihr ja gemerkt habt, sind wir jetzt ein bisschen so aus unserer Regelmäßigkeit rausgefallen, aus der wöchentlichen, und es liegt an zweierlei. Einmal verursacht Donald Trump sehr viele Fragen abseits von Wirtschaft und ich selber bin auch noch so ein bisschen dabei zu verstehen, was da jetzt so eigentlich so vor uns liegt, weil Trump 2 dann irgendwie doch völlig anders ist als Trump 1. Hat zur Folge, dass wir jetzt einmal beim auslandsbericht.de mehrere Newsletter haben, als es gewöhnlich so ist, wo ich so verschiedenen Fragen in meinem Kopf mal nachgehe. Das heißt, wenn ihr den abonniert, da ist auch dann ab und zu mal ein Freier dabei, dann könnt ihr das nachverfolgen. Das andere ist, dass wir jetzt bei der Foreign Times demnächst 3 Folgen haben werden, die jetzt sehr schnell hintereinander kommen. Einmal der Gustav Kressel zur Ukraine, Jörg Lau zu Außenpolitik und Marcel Diersus zu der Frage, ja, was ist eigentlich ein Diktator? Und wie funktioniert das eigentlich mit so einer Diktatur? Und dann sicherlich am Ende auch, ich nehme die Folge erst im Anschluss an diese Aufnahme auf, also so sehr gepresst, sicherlich auch die Frage, was da in den USA vor uns liegt und ob das in Richtung Diktatur geht, denn siehe auslandsbericht.de. Da ist gerade die Frage so im Raum bei einigen Leuten, zumindest bei denen, die sich generell grundsätzlich mit Diktaturen befassen. Also das wird jetzt so ein bisschen mehr ein Misch aus Foreign Times und Mikroökonomen geben müssen, weil diese Fragen auch wesentlich und relevant sind, wenn wir dann am Ende eine wirtschaftliche Begutachtung vornehmen wollen, in welche Richtung das halt auch geht. Das andere ist, dass wir so ein bisschen... Ja, wie nennt man das so schön? Unsere Personaldecke ist sehr dünn. Alle haben irgendwie mehr andere Dinge zu tun und deswegen, sag ich mal, wäre es sehr gut, wir hätten noch eine weitere Hostin oder einen weiteren Host hier und dann könnten wir auch wieder mehr produzieren. Also wenn ihr den Gedanken jemals gehegt habt, das zu tun oder das mal auszuprobieren, dann meldet euch bei uns. Da wir ja mehr oder weniger Fachpodcast sind, sollte natürlich ein entsprechendes Hintergrundwissen dann schon noch da sein. Das brauchen wir. Also das mal so ganz grundsätzlich. Ansonsten ist es tatsächlich einfach so. Die Folgen bei der Foreign Times habe ich euch gerade genannt. 2 von den 3 sind schon aufgenommen. Die 3. folgt als gleich. Und die Newsletter bei auslandsbericht.de, da habe ich jetzt, glaube ich, 3 geschrieben. 2 waren frei, einer ist hinter der Paywall. Und wir haben natürlich auch noch mikronews.de. Und ich habe vorhin gerade mal mit dem Konrad so drüber gesprochen, weil wir haben ja irgendwie so eine lustige Mischung aus Abonnements. Und die Newsletter Abos kriegen aber irgendwie nicht die Podcasts und die Podcasts kriegen nicht die Newsletter. Da gucke ich mal, dass ich irgendwie eine Lösung für finde, dass man das wieder so ein bisschen zusammenziehen kann. Das ist halt so ein technisches Problem auch. Wo wir es zusammengezogen haben, ist unsere Steady-Seite oder unser Steady-Account. Da könnt ihr auf alle Fälle schon mal die beiden Podcasts zusammen abonnieren. Da ist dann, wenn wir da mit dem Zusammenziehen dann generell soweit sind, dann vielleicht auch die Frage, ob man da dann auch alle Newsletter reinstellt. Das aber nur mal so als Hinweis. Also wer quasi beides haben möchte, Foreign Times und Mikroökonom, für den wäre es am besten nach Steady zu gehen, das dort zu abonnieren. Ansonsten bleiben halt die Einzelabos. An allem anderen arbeiten wir noch. Gott, ich hoffe, das war irgendwie verständlich, Fred.
Es wird ja alles einfacher. Das ist
also, Ja, am Ende wird alles einfacher, zumindest hoffen wir das. Und wir überlegen, wie wir das wieder etwas konsolidieren. Ja, unabhängig davon, dieser Podcast, und wir werden auch gucken, ich bin jetzt mit den Premium-Folgen hier, bin ich natürlich auch mal wieder pflichtig, habe da auch schon eine Idee, dann muss ich am Wochenende mal klären, ob das möglich ist in einem persönlichen Gespräch. Das klingt jetzt ja echt aufregend, ne? Ist es gar nicht, aber das ist tatsächlich in dem Fall eine Grundvoraussetzung. Und die werden wir auf alle Fälle auch hier aufrechterhalten, auch wenn wir mit den wöchentlichen Folgen gerade nicht mehr so hinterherkommen, wie wir das wollen. Wie gesagt, landet dann halt zumindest meinerseits auch an anderer Stelle. Und all das ist natürlich möglich durch eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, eure Werbung in den sozialen Netzwerken, eure Liebe, euren Zuspruch. Und dafür bedanken wir uns recht herzlich und freuen uns darüber natürlich auch sehr. So, bei Fragen, Lob, Kritik und Anregungen, vor allen Dingen aber auch bei Hinweisen und Themenwünschen, könnt ihr uns anschreiben, mh@mikroökonomen.de, und ihr findet uns natürlich auch auf Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Ich glaube, auf Mastodon kann man sagen, stellt man eher so ein paar Fragen. Auf Reddit findet man eher so die neuesten Folgen, aber man kann natürlich auch Fragen stellen. Fred, worüber reden wir denn heute nicht?
Politik. Ach nee, Moment.
Ganz stimmt das ja natürlich nicht, ja, aber nee. Deutsche Politik vielleicht.
Ich würde sagen, genau, das ist der Punkt über die Koalitionsverhandlungen und der ganze Kladderadatsch da drumherum. Das habt ihr ja letztes Mal schon ein bisschen abgegriffen.
Ja, macht auch überhaupt keinen Sinn. Ne? Ich kriege gerade ständig Newsletter von verschiedensten Zeitungen, die dann alle erklären, wie gerade der Stand der Koalitionsverhandlungen ist. Und sicherlich ist das mal interessant. Aber ich meine, ich brauche das jetzt auch nicht täglich, ne? Es ist so, ne, zeigt mir halt mal das Ergebnis und dann gucken wir es uns an.
Das ist halt der Punkt. Also was willst du vorher auch groß dran ändern?
Ja, also gut, man kann natürlich ganz empört ins Internet schreiben und Demonstrationen machen und dann werden die sich das alles nochmal überlegen.
Weil SPD und CDU schon historisch gesehen immer auf sowas hören, ja.
Ja, natürlich. So, kommen wir mal zu Donald Trump.
Der auch auf nichts hört.
Der auch auf niemanden und nichts hört, obwohl er hört schon auf ein paar Leute, und das ist vielleicht an der Stelle das Problem. Es geht jetzt auch nicht direkt um Donald Trump, sondern um ihm nahestehende Kreise, die diverse Ideen haben, und diese Ideen gehen nicht weg. Also sie werden jetzt immer wieder mal durchdiskutiert seit November letzten Jahres, also sehr konstant, und deswegen habe ich gedacht, naja, gut, also dann müssen wir halt dann doch mal drüber reden, wenn das jetzt irgendwie nicht mehr weggeht. Wir sprechen natürlich über Steven Miran, Senior Strategist bei Hudson Bay Capital. Und der hat A User's Guide to Restructuring the Global Trading System geschrieben, was meint, er ist der Meinung, das globale Handelssystem, aber in dem, was er schreibt, da geht es mehr um das globale Währungssystem, funktioniert so nicht so ganz richtig und da müsse man mal ran, weil es benachteiligt die USA. Und das ist ja auch so ein durchgehendes Topic bei den Trump-Leuten. Ne? Also ich sag mal so, im Regelfall würde ich sagen, die Idee ist Mumpitz. Aber wenn das dann immer wieder kommt, muss man halt drüber reden. Und das ist so ein bisschen wie mit Kanada als 51. Staat der USA. Ne? Das wird immer wieder gesagt. Also denkt man so, macht nicht irgendwie Sinn. Aber es zeigt sich halt unter Trump, dass so diese wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Drohungen und Maßnahmen, also man denkt das so ein bisschen zusammen in dieser Administration und versucht es dann als Leverage gegenüber anderen zu benutzen. Also als Hebel, um denen etwas abzuringen oder um irgendwas durchzudrücken, was man so als fixe Idee hat. Ja, und in Sachen Kanada und auch Grönland, da schließt ja niemand irgendwie militärische Gewalt aus. Und dann haben wir in unseren Köpfen halt immer so diesen Restgedanken, könnte halt schon sein, dass der Irre das macht. Ne? Also über alles, was wir jetzt heute reden werden, bezüglich dieses Mar-a-Lago-Akkords, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich ernsthaft in Erwägung ziehen würde, wenn Joe Biden Präsident wäre und es diskutiert würde. Bei Trump bin ich mir da halt nicht hundertprozentig sicher, sondern vielleicht nur 95%. Und das macht es dann halt relevant. Und gleichzeitig ist das natürlich auch der Hinweis, dass das die wahre Macht Donald Trumps ist. Ne? Dass wir ihm solche Sachen zutrauen, solche irrsinnigen Moves, solche alles zerschlagenden Dinge. Und das liegt dann sicherlich nicht nur an Donald Trump. Er schafft nur die Glaubwürdigkeit, sondern es liegt dann vielleicht auch noch an der Ideenlage, die so in dieser aktuellen GOP, also dieser republikanischen Partei, gerade die Oberhand hat. Ne? Also dieses, wir müssen alles zerschlagen und disrupten und dann wird alles besser. Das nur mal so als Einleitung vorweg, kommt überhaupt diese Relevanz des ganzen Irrsinns. So, und wie gesagt, Mar-a-Lago Akkord, das ist eine dieser Ideen und bedeutet im Kern den Umbau des Weltreservewährungssystems. Wie soll man es nennen? Des weltweiten Währungssystems oder eben auch des Reservewährungssystems und in der Folge auch aller anderen Dinge. Wir werden euch das Dokument verlinken. Das sind ungefähr 40 Seiten, die ihr euch durchlesen könnt. Dann seid ihr da komplett informiert über diese Gedankenwelt. Wie gesagt, hinter all dem steht Hudson Bay Capital und die Veröffentlichung, das ist, glaube ich, noch relevant, ist aus dem November 2024. Ihr werdet da sehen, dass es einige Fehlannahmen in dem Dokument gibt, und zwar über das Vorgehen Trumps. Und die Annahmen entsprechen aber, das muss man dann fairerweise, glaube ich, sagen, weitestgehend dem Konsens, der vor der Wahl und kurz nach der Wahl geherrscht hat. Ja, also ich glaube, man kann auch sagen, das war damals noch eine andere Zeit als diese Zeit ab 20. Januar. Seit Trump quasi im Amt ist. Ne? Also da ist ja sehr viel passiert seitdem.
So nah und doch so fern.
Ich finde schon, ne? Also für mich ist das so, vorher hat man so eine Erwartungshaltung gehabt, die jetzt auch schon nicht gut war, aber das jetzt alles so täglich zu spüren in der Newslage, finde ich schon krass. Ja. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir, wie ich eingangs erwähnt habe, warum ich da aktuell mehr in diesem außenpolitischen Bereich meine Recherchen habe, weil ich glaube, das eine brauchen wir, um das andere zu verstehen, und erst das Verstehen dieser außenpolitischen Geschichten ermöglicht uns dann, Schlüsse für die Wirtschaft zu ziehen. Also die Grundannahme des Ganzen ist wie folgt. Also das, was die glauben, was das Problem ist. Ich habe das mal mit DeepL übersetzt, um es mir einfacher zu machen und um euch das einfach nur vorlesen zu können. Die Wurzel der wirtschaftlichen Ungleichgewichte liegt in der anhaltenden Überbewertung des Dollars, die den Ausgleich des internationalen Handels verhindert. Da geht es dann um diese Handelsdefizite, die die USA haben und die Donald Trump sehr stören. Diese Überbewertung wird durch die unelastische Nachfrage nach Währungsreserven verursacht. In dem Maße, wie das globale BIP wächst, wird es für die Vereinigten Staaten immer schwieriger, die Bereitstellung von Währungsreserven und den Verteidigungsschirm zu finanzieren, da die verarbeitende Industrie und die handelbaren Sektoren die Hauptlast der Kosten tragen. Also das meint, der Dollar wäre viel niedriger bewertet und die anderen Währungen viel höher bewertet, wenn der Dollar keine Reservewährung wäre. Und ich glaube, dem kann man mal grundsätzlich zustimmen, weil es gibt eben keinen Vorteil ohne Nachteil. Und interessanter ist dann, dass er daraus herleitet, dass dies quasi die Folge für die Deindustrialisierung in den USA ist. Also die hohe Dollarbewertung ist demnach der Grund, warum die Produktionskosten so hoch sind, weswegen woanders produziert wird, um es dann in die USA zu verkaufen. Also das ist das, was er da sagt. Also schon da hätte ich viele Anmerkungen und habe so meine Zweifel. Also ich stimme dem nicht zu, aber da wollen wir uns ja gar nicht so sehr aufhalten, sondern uns der Sache selbst widmen. Und dann geht es halt weiter. Ne? Also warum der Handelssektor wiederum die Kosten tragen soll, ist mir irgendwie nicht so ganz klar, denn Handel ist es ja eigentlich erstmal egal, wie so ein Preis ist, der handelt es halt. Es wird halt Ware von A nach B geschoben. Es wird etwas logischer, wenn man davon ausgeht, dass der Herr glaubt, dass ohne Reservewährung quasi alles billiger wäre in den USA, also auch die Waren, und dadurch dann im Handel mehr umgesetzt werden würde, wodurch man dann wiederum mehr Gewinne erzielen täte. Das halte ich für eine sehr fragwürdige These. Das kannst du vielleicht für Kapitalmärkte so denken. Ja, wenn es billiger ist, ist mehr Umsatz. Wenn das Brett niedriger ist, dann ist mehr Umsatz. Also ich weiß es nicht, woher das kommt. Das habe ich, glaube ich, so in der Form auch zum ersten Mal gelesen. Jedenfalls, das ist die Denkweise. Vielleicht, also wenn ihr da eine Idee habt, warum das vielleicht doch logisch ist, dann sendet sie uns gerne, weil ich lerne wirklich gerne dazu in der Hinsicht. Aber mir fällt dazu gerade überhaupt nichts ein, wo diese Annahme logisch sein soll. So, und jetzt hat man bei den Trump-Leuten natürlich auch begriffen, dass das mit den Zöllen irgendwie dazu führen wird, dass Produktion in die USA zurückkehrt, zumindest dann, wenn sie gebraucht wird und unumgänglich ist. Dass aber, naja, Zölle eben auch Preise erhöhen. Und steigende Preise sind ein Problem, weil sie senken ja die Kaufkraft und werden am Ende von dem Land bezahlt, das die Zölle erhebt. Also das hat er verstanden. Das ist ja etwas, was bei Trump noch nicht so angekommen ist bisher. Aber soweit ist er. Aber, und dann kommt das große Aber, die Einnahmen aus den Zöllen verteilen die Lasten der Reservewährung. So die Aussage. Die Zölle werden entlang der Sicherheitsinteressen erhoben. So, und was damals noch nicht klar war, war, dass Wirtschaft und Sicherheitsinteressen unter Trump massiv miteinander verwoben werden, um das eine auch immer als Druckmittel für das andere einzusetzen. Also Sicherheit ist deren großes Druckmittel. Ich gebe euch keine Waffen, wenn ihr nicht auch dies und das und jenes. Ne? Und das hat so ein bisschen zur Folge, dass aktuell irgendwie es keinen Bereich mehr gibt, der nicht Sicherheitspolitik ist. Und genau das ist der Grund, warum wir hier im Podcast den auch immer oftmals zusammen gedacht haben, diese beiden Aspekte, und im Grunde nie diese Trennung der Felder vorgenommen haben. Und jetzt wird es halt mal sehr real spürbar. So in dem Paper, also im November, war die Definition der Sicherheitsaspekte in Sachen Zölle dann wieder sehr weit gefasst und umfasste auch die reziproken Zölle. Also das hat er schon als Sicherheitsproblem angesehen. Also die Gleichheit der Zölle für importierte zu exportierten Waren. Man kann das nachgelagert natürlich so ein bisschen als Warnzeichen ansehen, dass das schon das Denken damals war. Ich habe es übersehen, gebe ich ganz ehrlich zu. Hat mich auch nicht interessiert, dieser Akkord damals. Aber jetzt sind wir im März und die Sache ist anders. So, und jetzt kommt der Knackpunkt der These. Ein valider Weg, den Nachteil einer Reservewährung zu kompensieren, sei eine Anpassung der Währungsbewertung auf ein faires Niveau. Also die Abwertung des Dollars und die Aufwertung der anderen Währungen. Und dann sagt er noch, Analysten glauben aber, dass es im Grunde keine wirklichen Möglichkeiten gibt, um diese Währungsanpassung vorzunehmen. Naja, und da sieht er natürlich völlig anders. So, bevor wir zu der Lösung kommen, mal ein aus meiner Sicht relevanter Hinweis. Also Lösung, wie er das alles erreichen will. Dieser Vorschlag und auch die generelle Analyse mit ihren Erwartungen und Gedanken beruht tatsächlich auf der Annahme, dass Trump 2 sich explizit um die Reaktion der Märkte sorgt. Ne? Fallende Börsen würden demnach immer zu einer Anpassung des Handelns durch Donald Trump führen. Zölle über Zeit ist deswegen die Conclusio, würden auf ein Höchstmaß von höchstens 10% geführt für alle anderen. Also er unterstellt dem Trump eine Ratio, die wir jetzt aus heutiger Sicht, 26. März, im Grunde nicht sehen können. Die ist nicht da. Der handhabt das völlig anders. Alles ist schneller. Alle Maßnahmen, die man ergreift, werden in dieser Analyse quasi unter dem Gusto getroffen, dass die Märkte nicht eskalieren und crashen, weil sonst würde Donald Trump das ja anders handhaben. Und das erklärt im Grunde auch, warum Wall Street so überzeugt von Donald Trump war, denn sie sahen sich eigentlich immer in einem Bereich, in dem sie in jedem Fall profitieren werden. Ich glaube, genau das ist jetzt in Frage gestellt. Ne? Also das ist ja wirklich eine Grundsatzfrage und ich würde sie anders beantworten. Also es gibt bisher keine in Relation zu den Börsen stehenden Entscheidungen seitens Donald Trumps. Es gibt lediglich Worte des Zuspruchs und Empowerments und er stellt sich auch gerne mal hin und verkauft ein Auto von Elon Musk oder er kauft es und verkauft quasi damit die Autos. Aber es gibt kein Handeln dahin. Und wenn überhaupt, gewährt er bisher immer nur Aufschub, ne? Also für die Autoindustrie, ja, da machen wir dann halt mal einen Monat später. Und das auch immer nur wegen Einwänden aus der Wirtschaft und Furcht vor Arbeitsplatzverlusten. Also wenn überhaupt eine Maßgabe da ist, sind Arbeitsplatzverluste eher so das Argument. Und die wiederum, gilt dann nicht für den Bereich Migration. Ne? Da wirft man die Leute einfach raus aus dem Land. Selbst dann, wenn sie ein gültiges Visum haben, das interessiert dann im Zweifelsfall auch nicht mehr. Wer verdächtig ist, kommt raus. Und Trump selbst sprach dann in seiner großen Rede von den Entbehrungen, die man kurzfristig bringen müsse, um langfristig erfolgreich zu sein. Also er antizipiert schon, dass das alles wirtschaftliche Schmerzen verursachen wird. Und man da jetzt aber auch mal durch müsse, um dann am Ende das goldene Zeitalter, also das Golden Age, ja, also nicht das, also das güldene Zeitalter, würde ich es übersetzen. Also da gibt es ja historische Referenzen drauf, zu erreichen. Und schon das war damals nicht so geil, wie es jetzt verklärt wird, aber das ist vielleicht eine andere Thematik. Und wer sich mit diesem Diktaturschema befasst, der wird halt auch hier wieder Parallelen finden, die sehr verunsichern könnten. Jedenfalls kommen wir zur Auflösung aller Probleme. Wie möchte man es machen? Also, ausgegebene US-Staatsanleihen, also das sind so im Regelfall 1- bis 30-jährige verzinste Anleihen, sollen von anderen Staaten gegen Anleihen eingetauscht werden, die 100 Jahre Laufzeit haben und über keine oder sehr, sehr niedrige Verzinsung verfügen. Außerdem soll den G7, den Nahost und den lateinamerikanischen Staaten angeboten werden, dass sie den Schutz der USA genießen und US-Marktzugang erhalten, wenn sie ihre Währungen abwerten und daran arbeiten, die Produktion in den USA zu steigern. Fred ist schon mit Trump-Fähnchen am Schwenken.
Gut, dass ihr mich nicht seht.
Ja. Wenn ihr euch nun fragt, warum Analysten und Ökonomen nicht längst auf diese Idee gekommen ist, die an der Stelle auch schon wieder aufhört. Naja, es liegt halt darin, dass wenn man das so umsetzt, das im Grunde das Ende der freien Märkte wäre, die uns ja bisher so wichtig waren. Also wenn das überhaupt umgesetzt werden kann, weil da fangen ja alle Fragen an, weil die Umsetzung würde ja im Grunde erfordern, dass es einen massiven Markteingriff gibt und zwar von allen Beteiligten. Notenbanken müssen ihre Dollarbestände verkaufen, um den Dollar zu schwächen. Ja, auch weil das mit Ankündigung erfolgt, würde das dann natürlich auf eine gewisse Nachfrageschwäche stoßen. Das ist mal so mein erster Gedanke. Ne? Da müsse man die Halter von Anleihen abseits der Notenbanken vielleicht zwingen, weil die Notenbanken sollen ja ihre Anleihen umtauschen, dieses nicht so ertragreiche Angebot anzunehmen, weil viele Anleihen werden ja eigentlich von Banken und Versicherern gehalten, auch auf täglicher Basis, muss nicht immer so ganz langfristig sein. Und das würde, wenn sie das dann annehmen, ja zu massiven Abschreibungen in den Bilanzen und oder beim angelegten Vermögen, da reden wir dann über Rentenanlagen, ja? Also wenn ihr Privatrenten habt oder sowas, das könnte davon alles betroffen sein. Das wollen die natürlich nicht, also würde ich mal behaupten. Ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht für alle sprechen, ne? Aber ich denke nicht, dass die das wollen. Das heißt, man müsste die ja irgendwie überzeugen, zwingen. Naja, und wenn sie merken, sie sollen überzeugt oder gezwungen werden, was machen sie denn dann vielleicht? Die Anleihen einfach verkaufen, so aus Sicherheitsgründen? Das sind ja einige Fragen. Ja, und dann haben wir noch das Thema, wenn man so Dollar rumliegen hat, dann hat man die ja auch oftmals einfach in US-Anleihen rumliegen. Ne? Also man will ja Zinsen, man will ja nicht allzu viel mit der Inflation verlieren und so weiter. Das gilt natürlich dann für die großen Institutionen mehr als für die Privatpersonen. Aber wenn man also mal nach Japan guckt, das sieht man dann schon. Das ist ja ein großer Anleihenhalter. China wäre ein zweiter, auch wenn sie die Anleihen mehr verstecken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so eine Kaskade an Anleihenverkäufen entstehen kann aus Sicherheitsgründen. Ja, also die Leute wollen nicht umtauschen, also verkaufen sie ihre Anleihen. Und die verkaufen sie halt so lange, bis sie eine Rendite haben. Also du kriegst ja dann keine guten Preise mehr. Niemand will die Anleihen kaufen. Ne? Also es würde sich schon irgendwo einpendeln auf dem Niveau der neuen Anleihen. Aber ich denke nicht, dass es da stoppen würde, weil man müsste ja die Angst dann auch haben, dass da weitere Maßnahmen erfolgen. Weil wenn eine erfolgreich ist, warum dann nicht noch eine zweite? Und eine Sache Entschuldung vor allen Dingen. Ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann so ein Ausverkauf an US-Anleihen am Markt stattfindet, was natürlich die Risiken für eine Finanzkrise massiv erhöht. Ja, auch gerade das Thema mit den Abschreibungen und so weiter. Also da hast du ja einige Kaskaden, die da drin sind, die richtig übel wirken können. Und im Grunde würde das die Zinsen nach oben ballern, also die Anleihenzinsen, weil wer würde denn den USA dann in so einem Fall, wo die Leute verkaufen, dann noch neue Anleihen abnehmen? Also klar, die Notenbank Fed könnte da einspringen, ja, das können sie alles machen.
Naja, die, die es vorher verkauft haben, die werden dann genötigt, dass ihnen die Sicherheiten, die sie von USA zugesprochen bekommen haben, wieder entzogen werden und sie sollen deswegen dann wieder Anleihen kaufen. Das wird ein Hin und Her sein. Also wenn die vorher aushandeln, wir geben euch nur Sicherheit hier dafür, dass ihr das, den Kram jetzt auf den Markt werft und uns mal gefälligst unsere Idiotien hier unterstützt, dann werden sie danach merken, war nicht so gut. Wir brauchen jetzt wieder jemanden, der das stützt und mithält. Und dann werden sie sagen, nee, kauf doch bitte mal.
Weil dann steigt ja der Dollar, das will man ja auch nicht.
Ja, aber das haben sie dann in der Hand. Sie haben das ja dann herbeigeführt. Das werden die sich schon framen, dass das für sie in Ordnung ist.
Naja, also jedenfalls, ich bin mir recht sicher, dass die USA auch nach so einem Deal noch weiter Schulden aufnehmen müssen. Und es könnte dann sein, dass sie die nicht gerade für niedrige Zinsen bekommen am Markt. Was dann zur Folge hätte, dass vielleicht trotz solch eines Deals die erhöhte Zinslast dazu führt, dass man ja nicht wirklich viel spart. Also auf Zeit gesehen. Das ist nicht innerhalb von einem Tag, das kann über mehrere Jahre passieren. Also da sind viele Fragezeichen drin bei der Geschichte. So, und im Grunde wäre dann die Umsetzung aber auch so eine Art Aufgabe, ne? Des Status als Reservewährung. Weil mit so einer Drohung im Hintergrund müsste sich ja nun wirklich jeder fragen, warum er oder sie US-Vermögenswerte überhaupt halten sollte. Warum das überhaupt etwas ist, was anlagetechnisch interessant ist.
Ich glaube, die Frage stellen sich gerade generell viele Leute.
Ja, die Frage ist im Markt, gerade in Europa. Reuters hat da einen Artikel veröffentlicht, dass man unter anderem auch die Befürchtung hat, ob die USA den Europäern überhaupt noch ausreichend Dollar zur Verfügung stellen werden unter Trump. Also da gibt es so einige Ängste, Sorgen und Spielvarianten des Ganzen. Und sie alle führen im Grunde dazu, dass man sagen muss, raus aus den USA, Unabhängigkeit reduzieren. So, und dann steckt natürlich in dem Problem drin auch noch die Frage nach den Direktinvestitionen in die US-Wirtschaft, weil da würde ich mal behaupten, die sind dann in dem Fall auch gehemmt. Also wer sollte denn da noch investieren unter solchen Bedingungen? Also klar, wenn man gezwungen wird.
Ja.
Das ist ja schon drin in der Idee, aber ich glaube, Zwang hilft nur bedingt. Naja, also Direktinvestitionen braucht man jedenfalls, um Produktion aufzubauen, eigene Produktion. Und ich weiß nicht, ob das dann auch die Fed machen soll oder ob der US-Staat dann mehr Schulden aufnimmt, um diese Produktion aufzubauen. Ich, keine Ahnung. Wird alles sehr spannend. Irgendwoher muss das Geld jedenfalls kommen. Und dann ist ja die nächste Frage, wie US-Unternehmen, die global agieren, dann gestellt sind in solchem Fall. Ne? Also ob es da nicht auch Vergeltungsmaßnahmen gibt und ob Verbraucher nicht einfach sagen, ah nee, also mit dem wir hier nichts mehr zu tun haben, sehen wir ja gerade in Kanada. Viele, viele Fragen und Probleme, die das alles erzeugen würde. Und ich glaube, es kann schon eine Situation entstehen, in dem es dann dazu führt, dass mehrere quasi Handelssysteme auf dieser Welt entstehen. Ne? Also so ein US-basiertes, ein China-basiertes und noch weitere, wenn man denn möchte, weil man muss sich ja irgendwie hedgen. Gut, man kann natürlich auch versuchen, an beiden teilzunehmen und so weiter, aber auch hier, ne? Also man kann ja China schon allein aufgrund der Marktgröße nicht ignorieren und muss mit denen klarkommen. Sie selber werden aber massiv davon profitieren, glaube ich, weil sie dann halt die Alternative sind. Wenn sie das geschickt machen, dann wendet man sich halt erstmal wieder verstärkt nach China. Aber in der Folge wird China dafür natürlich auch irgendeine Art von Preis verlangen. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, das ist so komplexes Ding, dass es fast schon nicht mehr zu durchschauen ist, wo da überall Probleme auftauchen. Aber wie gesagt, es gibt auf alle Fälle eine Restwahrscheinlichkeit, dass sich da jemand rantraut.
Ja, geschweige denn, dass das eine so eine Butze so überblicken könnte, dass sie es in 40 Seiten runterschreibt.
Ja, gut, also da, ich glaube, da brauchen wir ja.
Naja, aber das ist ja der Anspruch, den die an sich stellen oder den die so postulieren, dass sie das könnten.
Gut, der sagt dir dann, aber ich habe doch schon 10 so eine 40-Seiter geschrieben, das sind 400 Seiten.
Ja, ich kann auch immer alles kopieren.
Also, das Sahnehäubchen ist dann natürlich, ich habe es ja schon genannt, die Verwerfung am Finanzmarkt, die da drohen könnte. Und da sind die USA, muss man einfach sagen, aktuell maßgeblich. Also wenn es da knallt am Finanzmarkt, dann knallt es überall, würde ich mal behaupten. Dann haben wir eh ein größeres Problem. Und vielleicht ist euch aufgefallen, Asien wird da gar nicht so genannt. Ja, also G7 wird genannt, da ist dann Japan dabei. Schon gesagt, einer der größten Halter von US-Anleihen, zumindest von dem wir wissen. China hat seine US-Anleihen ja in so Übersee-Accounts geschoben, sodass man im Grunde gar nicht mehr weiß, wie viel sie halten. Daraus sind ja dann so Theorien entstanden, dass die jetzt den Goldpreis hochkaufen und auch wenn sie mehr kaufen, würde ich jetzt nicht sagen, das ist dafür verantwortlich. Also sie werden schon noch ihre US-Anleihen haben. Und da ist dann natürlich die Frage, wieso sollten die denn ausgenommen werden? Also wenn man da eh schon Handels- und sonst was für Kriege führt gegen China, warum sollten die denn dann nicht ihre Anleihen eintauschen müssen, wie alle anderen auch? Also da gibt es, glaube ich, viel explosives Potenzial auf alle Fälle aber, und ich glaube, das ist ein Fazit, das kann ich jetzt schon ziehen, ohne irgendwie zu wissen, wie sich das ausspielt. Wenn das kommt, wird jeder Staat versuchen, immer weniger mit den USA zu tun haben zu wollen. Selbst dann, wenn man sich auf diese Deals einlassen sollte, weil man es muss, wird man gucken, dass man dann immer weniger Abhängigkeiten hat. Und das wäre der endgültige Anfang vom Ende dieser Vorherrschaft der USA. Das kann man, glaube ich, sagen. Also, ich halte das für eine wirklich irre Idee, das so zu gestalten. Man kann die halt nur haben, wenn man glaubt, dass alles, was man macht, in einem ruhigen Umfeld stattfindet, dass nichts Verwerfungen erzeugt, dass nichts Gegenreaktionen erzeugt, dass man selber mächtig genug ist, um das alles zu kontrollieren. Und ich glaube, dass die Trump-Administration glaubt, dass sie mächtig genug ist, das so zu handhaben. Und darin liegt halt eben auch dann das Risiko. Und interessant ist vielleicht auch noch, dass all diese Ideen, die da im Trump-Lager rumgereicht werden, das sind massive Markteingriffe. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die propagieren. Also sie sagen ja immer, die anderen seien Kommunisten und wollen uns alle gleich machen und den Markt wegmachen und so weiter. Aber was die da machen, sind massive Markteingriffe. Schon mit den Zöllen. Und wenn das hier umgesetzt wird, wäre das, so wie ich mir das vorstelle, würde das sehr viel staatliche Zwangsmaßnahmen erfordern. Aber ich weiß es natürlich nicht, sondern ich sehe nur die Gefahr dafür. Und wie gesagt, mit der Restwahrscheinlichkeit werden wir dann leben müssen und sie weiter verfolgen. So, Fred, jetzt haben wir Mittwoch. Die Woche fängt gut an, ne?
Ja, also vielleicht einen Satz will ich dazu noch loswerden. Das ist ja auch im Grunde das, was du gerade gesagt hast. Handel unter Zwang geht halt nur so weit, wie die Macht geht oder der Druck, den man aufbauen kann. Mhm. Es wird nicht weitergehen. Also das, was die kaputt machen, was derzeit besteht, über freien Handel, über Jahrzehnte gewachsen, das wird natürlich ein Stück weit aufgefangen durch den Zwang, den sie dann aufbauen. Wohl der Übel, weil wir können uns nicht jetzt von jetzt auf gleich von allem lossagen, was die USA macht. Aber es wird halt nie über das hinausgehen, weil halt alle genau wissen, auf die können wir uns nicht mehr verlassen. Und ich denke, das ist halt der Punkt, den, glaube ich, so ziemlich alle Ökonomen und Ökonominnen einen erzählen werden. Das ist einfach, ja, dass das die große Stärke des freien Handels ist, weil die Menschen davon profitieren, dass sie miteinander kooperieren und nicht, weil sie es müssen, weil jemand einem mafiamäßig eine Pistole auf die Brust hält und sagt, du arbeitest jetzt mit mir. Mhm. Das ist so ziemlich meine einzige Aussage dazu. Es ist halt, man macht sich zu viel kaputt und schließt alle Türen, wenn das so käme. Punkt. Handel. Anderes Thema. Von gezwungenem Handel zu offenem Handel. In Europa stehen wir da noch ein bisschen besser da. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Marco hat es schon angekündigt, wir haben eine Frage bekommen auf unsere letzte Sendung, die wir vor 6 Wochen oder so zusammen gemacht hatten. Da ging es ja um, da hatte ich über diesen Jahreswirtschaftsbericht vom BMWK geredet und da gab es den Begriff Handelsnation, dass Deutschland eine Handelsnation ist. Und Witty Surprise 9176 hat uns auf Reddit dann dazu gefragt, ob man denn Deutschland wirklich als eine solche bezeichnen darf oder, beziehungsweise die Frage lautet halt weiter, Deutschland produziert und veredelt doch eher Produkte, als sie bloß von A nach B zu bringen. Verstehe ich den Begriff falsch oder habe ich eine völlig falsche Annahme? Wenn ich eine Maschine produziere und verkaufe, habe ich zwar einen Verkauf vollzogen, aber doch keinen klassischen Handel. Ja, im Grunde richtig gedacht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen darauf ein, warum man für Deutschland den Begriff Handelsnation verwenden darf und auch sollte. Also erstmal danke natürlich. Wir freuen uns ja immer über Rückmeldungen und Fragen und ich erkläre das auch gerne nochmal ein bisschen im Detail. Disclaimer dazu, wahrscheinlich wäre Hanna geeigneter, das im Detail zu erklären. Ich mache das jetzt recht oberflächlich, aber vielleicht zur Einordnung trotzdem hilfreich. Also erstmal zur Versicherung, du hast keine grundsätzlich falschen Annahmen getroffen, aber verstehst den Begriff der Handelsnation etwas anders, als es jetzt so aus volkswirtschaftlicher Sicht üblich wäre. Also der genannte Begriff des klassischen Handels soll wahrscheinlich auf das alte Bild des Händlers abzielen, der mit seinem Karren zwischen Städten hin und her reist. Und zwischendrin kauft er dann bei den ortsansässigen BäuerInnen und Handwerkern, deren fertige Produkte ein und bringt sie an den jeweils anderen Ort, um sie dort wieder zu verkaufen. Natürlich mit einer Marge. Schließlich hat er ja einen Dienst erbracht, indem er in Vorleistung gegangen ist, den Transport übernommen hat, die Wartung seines Karrens tragen muss und sich den Gefahren der Straße ausgesetzt hat und was noch alles. Also all das gilt es zu vergüten und das ist dann wohl auch, was der Begriff des Handels am ehesten in den Menschen hervorruft. Das ist jetzt natürlich eine sehr unternehmerisch oder betrieblich geprägte Sicht oder im Kleinen gedacht. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist Handel halt etwas anders aufgeteilt und zwar in Export und Import, beziehungsweise auf Deutsch Ausfuhr und Einfuhr von Gütern. Und die Differenz dieser beiden Größen ergibt dann das Außenhandelssaldo. Das hat sicherlich jeder schon mal gehört und im deutschen Fall, das weiß sicherlich auch so ziemlich jede und jeder, dass es einen massiven Exportüberschuss gibt. Unser Wohlstand in Deutschland kommt zu großen Teilen von eben diesem Ausfuhrüberschuss, der sich über Jahre hinweg einfach hier entwickelt und gehalten hat. Und das stützt sich darauf, dass halt andere Länder Geld in unser Land bringen. Also erstmal egal, ob europäisch oder global. Das machen sie dann im Austausch für Güter, welche wir in unserem Land produzieren. Diese wiederum benötigen einen Haufen Vorleistungen bzw. Rohmaterialien. Es ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland alles hätten. Also wir haben in Deutschland schlicht nicht die Menge, die wir bräuchten, um diese Nachfrage nach Vorprodukten oder Rohmaterialien zu stillen, die wir für die Produktion der Produkte in unserem Land eben bräuchten. Also man könnte sogar sagen, dass wir verflixt wenig produzieren könnten, wenn wir nicht so viele Produktionsinputs ins Land holen würden. Sprich, unsere Wirtschaft ist stark abhängig von Import. Ich denke, das hat auch so ziemlich jeder schon mal gehört, dass es einfach bei uns die Rohstoffe, die wir benötigen, schlicht nicht braucht. Also was weiß ich, in den letzten Jahrzehnten wurde ja immer wieder über die seltenen Erden geredet, dass wir das hier in dem Maße nicht abbauen und so. Und das ist halt nur eines von vielen, vielen, vielen Dingen. Es gibt ganz andere Vorprodukte, beispielsweise irgendwelche Zulieferer für unsere Automobilindustrie, die dann irgendwelche Sensoren oder Kleinteile bauen oder was auch immer. Und das wird auch alles reingeholt bei uns. Also in unserer wirtschaftlichen Tätigkeit sind wir Händler und Veredler. Also wir holen minderwertige Güter und Rohstoffe ins Land und fügen sie durch unser vorhandenes Wissen zu höherwertigen Gütern zusammen. Und bekanntermaßen sind unsere beliebtesten Exportprodukte aus dem Bereich Maschinenbau. Und da wir das nicht nur im Auftrag für andere Leute, deren Eigentum tun, ist das jetzt nicht nur eine Dienstleistung, die erbracht wird, also dass das bei uns irgendwie gar nicht übernommen würde, sondern die Veränderung findet in unserem eigenen Kapitalstock statt. Unsere Firmen, die hier alle ansässig sind, die kaufen Dinge ein und halten die erstmal und dann fügen sie die zusammen und verkaufen sie wieder. Es ist jetzt nicht so, dass das hier nur kurz hergebracht wird. Wir machen was daran und geben es wieder zurück. Dann würde man schlicht für die Dienstleistung eine Vergütung zahlen. Unternehmerisch, also läuft das jetzt in etwa so, man kauft was, verändert es hoffentlich zum Besseren und verkauft es wieder. Und der hierdurch entstandene Mehrwert muss sich dann natürlich noch mittelbar in Geldwerten bemerkbar machen. Das kann auf zwei Arten und Weisen geschehen. Entweder durch Binnenkonsum, also wir verkaufen Dinge bei uns im Land mit den Leuten, die hier leben. Oder wir haben eben Export, das heißt, wir bringen es wieder außer Lande. Dröseln wir das jetzt mal ganz knapp auf. Der Binnenkonsum ist traditionell schwach, beziehungsweise, wenn man es positiver formulieren möchte, zumindest zu schwach, um alle in Deutschland hergestellten Produkte zu absorbieren. Das hängt unter anderem jetzt mit der Verteilung von Vermögen, dem Lohnniveau der arbeitenden Bevölkerung zusammen und dass die deutsche Bevölkerung gar nicht die gesamte Wirtschaftsleistung aufnehmen kann, sondern wir halt darauf angewiesen sind, dass wir entweder weniger produzieren oder halt das rausschippern. Und Vermögen, Löhne, Überschussproduktion, das sind jetzt alles Themen, die ich jetzt nicht breittreten werde, auch wenn ich mal wirklich gern wieder über eine Tarifrunde reden würde, aber die keveln sich hier gerade alle in Deutschland über Monate hinweg und dann hört man wieder nichts mehr davon. Oder es geht immer sehr unter. Immer nur Streik, Streik, Streik und danach ist Ruhe. Vielleicht mache ich das mal die Tage wieder. Also wir reden da jetzt nicht im Breiten drüber, sondern alles ist halt äußerst relevant für die langfristige Tragfähigkeit des international stark verzahnten Wirtschaftssystems, was wir hier haben. Auch vor dem Hintergrund unseres sozialen Gefüges und der Endlichkeit von Ressourcen müsste man eigentlich über solche Dinge wie Löhne und Überschussproduktionsweise mehr reden. Klammer ich gerade aus, ist einfach zu breit. Also Binnenkonsum wird die deutsche Wirtschaftsleistung kurz- oder mittelfristig zumindest nicht aufnehmen können. Und nebenbei bemerkt, wer das als Wirtschaftsmodell der Zukunft für Deutschland propagiert, will wohl, dass wir schrumpfen. Was wiederum nebenbei bemerkt vermutlich auch auf gesunde Art und Weise funktionieren könnte, aber nicht so, indem man einfach sagt, wir machen jetzt ja alles zu und stellen uns selber dahin. Und das sind ja auch genau die Dinge, die ich eben vor ein paar Wochen mal mit angesprochen habe, dass diese Tendenzen weg von der Handelsstärke Deutschlands, dass das einfach ein falscher Weg wäre. Naja, also nur wohin jetzt mit den produzierten Autos, dem Stahl, den Chemieprodukten und so weiter? Natürlich ins Ausland und zwar ins Europäische und das Globale. Mit wem handeln wir da? Ich habe einmal ganz kurz in die Tabellen geschaut. Europäisch sind wir mit Frankreich, Niederlande, Polen und Italien am stärksten verbandelt. International stehen wir bei den Exporten natürlich ein bisschen anders da. Da gibt es natürlich ganz oben USA, direkt danach China, UK auch immer noch, jetzt als außereuropäischer Handelspartner, sehr relevant. Schweiz, Japan, Korea. Denkst du, die üblichen Verdächtigen der starken Nationen. Bei den Importen sieht das Bild ein bisschen anders aus. Ich denke, es wird jetzt niemanden verwundern, wenn ich sage, dass da China mit weitem Abstand auf Platz 1 ist bei unseren Handelspartnern und dann gefolgt von Niederlanden, USA und Polen. Das heißt, woher beziehen wir Dinge? Aus China, ganz zu großen Teilen. Aber auch eben Vorprodukte aus Nachbarländern, beispielsweise Polen, gibt es schon auch noch, aber ist halt wirklich in dem Vergleich zu den Einzelländern ein riesiger Sprung. So, einmal kurz noch ein paar Kennzahlen dazu. Warum sind wir eine Handelsnation? Naja, wir haben gut 2/5 des deutschen BIP stammt aus Exporten. Der europäische Anteil an Importen und Exporten beträgt seit vielen Jahren relativ stabil, um die 50%. Das heißt, wir sind ungefähr hälftig aufgestellt in dem Ein- und Ausfuhren mit europäischen Partnern. Und die andere Hälfte stützt sich dann eben auf international globale Handelsströme. Unser Exportüberschuss lag 2024 bei etwa 240 Milliarden Euro, trägt also einiges zur VGR bei. Und auch das Handelsvolumen und damit auch unsere wirtschaftliche Abhängigkeit vom internationalen Handel lässt sich aber besser intuitiv mithilfe der Außenhandelsquote erfassen. Und das sind also Exporte plus Importe als Anteil des BIPs. Und das betrug dann in Deutschland, also die Quote betrug in Deutschland zuletzt über 4/5. Also nochmal zum Verständnis, Außenhandelsquote, beides zusammengefasst, Export und Import als Anteil des BIP. Demgegenüber Exportüberschuss ist eben die Differenz aus Export und Import. Also sind zwei verschiedene Kennzahlen, mit denen man dann eben sehen kann, wie verzahnt das Ganze so ist oder auch welchen Beitrag es leistet bei uns oder ob wir vielleicht einen negativen sogar hätten. Und während jetzt das Handelsvolumen der letzten Jahre stark stieg, hat sich die Komplexität unserer Handelsbeziehungen in den letzten Jahren sogar etwas verringert. Also wenn man vorher jetzt mal drauf geguckt hat, mit welchen Leuten, wie vielen Leuten, mit welchem Ausmaße man gehandelt hat, war das vor einigen Jahren noch erheblich komplexer und viel vielschichtiger. Waren wir nämlich 2010 nach Schätzungen des Observatory of Economic Complexity noch auf Platz 2 des Economic Complexity Index, sind wir jetzt, 13 Jahre später, 2023, auf Platz 5 abgerutscht. Das hat jetzt ein klein bisschen eine Auswirkung darin, dass die Komplexität, die wir eben haben in unseren Handelsströmen, absolut abgenommen hat, aber das größere Problem oder was heißt Problem, die größere Bewegung ist eigentlich eine relative, und zwar, weil China von Platz 10 auf Platz 2 geklettert ist in der gleichen Zeit. Also wir haben jetzt in diesen Jahren zwischen 2010 und 2023 einen immensen Zustrom eben bei der Komplexität der Handelsbeziehungen von China, und da sieht man eben, dass sie einfach allgegenwärtig gewesen sind. Ihr erinnert euch jetzt kurz zurück, auch in Deutschland sind wir jetzt eben sehr stark abhängig mit den Importen, und das zeigt einfach, dass die ja überall vernetzt sind und überall ihre Sachen hinbringen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein europäisches Problem, dass wir hier alles hinschippern aus China oder so. Tja, gibt natürlich auch den klassischen Handel, wie anfangs beschrieben, aber in weit geringerem Umfang. Und zwar ist rund ein Viertel der deutschen Exporte eben nicht in Deutschland gewonnen oder hergestellt worden. Und ja, das ist einfach nur quasi Transit. Also es liegt primär an unserer günstigen geografischen Lage mitten in Europa. Das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen. Und ja, wir haben ein äußerst engmaschiges Netz an Verkehrsinfrastruktur, sind ein guter Standort für Lagerung und Transport. Und all das trägt da natürlich auch durchaus ein bisschen was bei, wenn es im Exportbereich, die es um die Volumen geht. Ja, letzter interessanter Fakt zum Arbeitsmarkt. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Das ist halt schon eine Ansage. Wenn man das jetzt irgendwo mal einstampfen würde, würden ein Viertel der Arbeitsplätze.
Ja, weg damit. Damit die Leute mal sich bewegen, ne? Und neue Sachen erfinden, wie der Ökonom sagen würde. In 2 Jahren ist das geregelt.
Hoffentlich, ja. Also was ich jetzt hier machen wollte, war ja gerade einfach mal kurz Hintergrund geben, was ist das eigentlich, Handel, warum, wie genau blickt da der Volkswirt drauf, und zum anderen aber auch, wie stehen wir in Deutschland da und dürfen wir uns als Handelsnation bezeichnen? Ich denke, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, deuten eindeutig auf ein Ja hin, sehr, sehr stark sogar. Zum einen, weil wir so dolle abhängig sind von diesen ganzen Vorprodukten und auch von den Rohstofflieferungen, aber zum anderen eben auch, weil wir einfach Dinge produzieren, die weltweit in einer Menge gefragt sind, die sich einfach nicht so anders lösen ließe, sondern mit dem Wissen, was wir in Deutschland haben, eben diese Veredelung herbeigeführt wird und dann wieder verkauft wird. Und das trägt vieles bei uns dazu bei. Wie gesagt, ein Exportüberschuss von 240 Milliarden Euro in 2024. Ich hoffe, die Frage ist damit halbwegs abgeklopft. Woher kommt das, dass man das so nennt? Sind wir jetzt wirklich eigentlich Händler? Naja, nicht an erster Stelle, aber Handel ist halt überall drin. Also es ist jetzt nicht so, dass man Handel auf diesen Begriff des Ankaufs und Verkaufs und dazwischen irgendwo eine Marge beziehen dürfte. Das macht einen Anteil, aber der größere Teil in Deutschland, die größere Bedeutung ist natürlich in dem Schritt dazwischen, und der generierte Mehrwert ist natürlich dann das, was sich dann auch in der Handelsbilanz niederschlägt.
Ich habe jetzt zeitlich bedingt, weil ich jetzt in 2 Tagen 5 Podcasts aufgenommen habe, nicht wirklich geschafft, mir einen Pick rauszusuchen. Allerdings, ich habe ja 2 Bücher gelesen für diese Podcasts auch noch, und das von Marcel Diersus, also sind beide natürlich empfehlenswert, aber beim Marcel Diersus How Tyrants Fall and How Nations Survive, muss ich sagen, das hat mich schon überrascht, wie geil er das geschrieben hat. Also das ist zwar im Grunde ein Sachbuch, aber es liest sich absolut nicht wie ein Sachbuch, und das ist eine große Kunst. Also da muss ich sagen, das ist jetzt auch seit kurzem auf Deutsch raus, aber das würde ich jedem empfehlen und jeder natürlich auch. die sich auch thematisch damit befassen möchte, in einer tieferen Form. Wie Diktatoren stürzen, heißt das ganz simpel auf Deutsch, und wie Demokratien siegen können. Ist seit 13. Februar auf Deutsch da. Ich glaube, das Originalbuch ist 18. Juli letzten Jahres erschienen. Also erst auf Englisch, dann auf Deutsch. Auch eine interessante Vorgehensweise. Ich sag's mal so, wer Englisch lesen kann, das ist als E-Paper merklich billiger. Wir sind ja Wirtschaftspodcast, ne? Da müsste die deutsche Buchbranche durch. Aber wie gesagt, also ich habe das wirklich sehr gerne gelesen, auch in der Form, und ich habe das Gefühl, das hat auch sehr viele Dinge abgedeckt, wo man dann wirklich nochmal sehr tief reingehen kann. Und zwischendurch hatte ich dann wirklich so ein Gefühl, mein Gott, ach, die Armen, die können ja auch nicht anders. Also es hat schon diese Prozesse, die da drin stecken, auf eine sehr amüsante und lesbare Weise erfahrbar gemacht und erlesbar gemacht. Und das ist höchst empfehlenswert für alle Interessierten. Das wäre dann mein Pick an der Stelle. Hast du auch noch was?
Nee, muss ich leider sagen.
Gut, dann verlassen wir euch jetzt.
Ich habe in letzter Zeit ein bisschen geblockt und da sind quasi meine Picks drin gelandet. Also falls jemand nochmal eine Art Pick lesen möchte, habe vor ein, zwei Wochen mal zwei Posts rausgehauen. Da sind ein paar Links und ein paar spannende Dinge.
Ja, dann gib mir doch mal den Link und dann werde ich das in den Shownotes verlinken.
So können wir das tun.
Freds Blog.
Ja, ist nichts Häufiges.
In dem Sinne sind wir am Ende. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere wie Kommentare, aber auch Premium-Abos und Spenden. Und wir sind auf Reddit und Mastodon jeweils als Mikroökonom zu finden. Da könnt ihr uns dann kontaktieren. Euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.